Herzlich willkommen zum ersten Vortrag am heutigen Nachmittag hier im Clubraum. Schön, seid ihr so zahlreich da. Ich sehe keinen einzigen freien Stuhl mehr. Hier auf der Bühne ist Viktor Gyerfi. Er ist seit vielen Jahren Anwalt in Zürich, Vorstandsmitglied der Digitalen Gesellschaft seit sehr vielen Jahren und Präsident des Vereins Grundrechte.ch. Viktor Gyerfi erzählt uns, was die Transparenz mit der Heimlichkeit zu tun hat. Er hat mir gesagt, es gibt im Anschluss Zeit für Fragen, hört Aufmerksamkeit zu. Einen herzlichen Applaus, Viktor, die Bühne gehört dir.
Vielen Dank, Benny. Am 19. November 25 hat das Bundesverwaltungsgericht ein Urteil gefällt. So etwas hat es in der Schweiz bisher nicht gegeben. Wir haben ja seitens der digitalen Gesellschaft mit mehreren Beschwerdeführenden, unter anderem einem Anwalt, Journalistinnen, Journalisten, aktivistisch engagierten Leuten geltend gemacht, die Funk- und Kabelaufklärung in der Schweiz verstoße gegen die Grundrechte. Und das Bundesverwaltungsgericht hat uns grundsätzlich Recht gegeben, hat gesagt, zumindest in der heutigen Form verstößt diese Funk- und Kabelaufklärung gegen die Grundrechte in mehreren Aspekten. Ich nehme dieses Urteil so als Ausgangspunkt, um eine Problematik zu beleuchten, die mir in solchen Verfahren immer wieder begegnet und ganz speziell in diesem Verfahren, nämlich dass die Überwachungen und insbesondere nachrichtendienstliche Überwachung und auch nachrichtendienstliche Datenbearbeitung, dass das heimlich erfolgt. Hier im Speziellen haben wir es bei der Funk- und Kabelaufklärung mit einer anlasslosen Massenüberwachung zu tun. Also bei bestimmten grenzüberschreitenden Signalen wird alles, was über diese Leitungen geht, ausgeleitet, geht an das Kommando Cyber, die durchsuchen das computergestützt nach Stichworten. Die Treffer werden dann genauer angeschaut und gehen unter Umständen an den Nachrichtendienst. Die Kommunikation von uns allen geht über solche Internetleitungen, also potenziell werden wir da immer in irgendeiner Form überwacht. Also nur, das beginnt mit dem Ausleiten. Es kann aber auch sein, dass wir da Treffer generieren. Wir würden es aber grundsätzlich, weil das Ganze heimlich passiert, nicht erfahren. Das tangiert natürlich unsere Grundrechte und damit haben wir Anspruch als Betroffene oder zumindest potenziell Betroffene auf eine wirksame Beschwerde. Und damit diese Beschwerde wirksam sein kann, bedarf es dann einer effektiven Überprüfung des Systems der Funk- und Kabelaufklärung. Es gibt Rechtsprechung zu derartigen Massenüberwachungsprogrammen, mehrere Entscheide des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Dort gibt es auch immer ein Factsheet, wo das man abrufen kann. Ich habe am Schluss noch den Link eingefügt, wo die verschiedenen Fälle erwähnt werden. Dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts voraus ging ja ein Entscheid des Bundesgerichts, weil als wir das erste Mal den Instanzenzug hochgingen, wurde das eigentlich gar nicht untersucht. Es wurde uns gesagt, wir seien gar nicht legitimiert, diese Beschwerde zu führen. Das Bundesgericht hat dann gesagt, ausgehend von dieser Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte müssen wir eine wirksame Beschwerde führen können. Man muss auf unsere Beschwerde eintreten und eben diese effektive Überprüfung der Funk- und Kabelaufklärung durchführen, auch der Vollzugspraxis, also nicht einfach die Gesetze anschauen und der tatsächlichen Kontrollpraxis der Aufsichtsbehörden. So ging dann das zurück. an das Bundesverwaltungsgericht. Es gab einen jahrelangen Schriftenwechsel mit Behauptungen und Gegenbehauptungen. Ich gehe dann noch kurz auf das ein. Klar ist, es sind verschiedene Grundrechte betroffen, allem voran das Recht auf Achtung des Privatlebens, aber insbesondere auch der journalistische Quellenschutz und das Anwaltsgeheimnis und weitere Berufsgeheimnisse sind betroffen. Hier ist eine Grundproblematik, dass eben alles ausgeleitet und untersucht wird und der Nachrichtendienst gar nicht weiß grundsätzlich, wessen Daten das eigentlich sind. Er sucht ja nicht oder überwacht die Daten bestimmter Personen, sondern macht das eben Breitband. Und auch wenn da Kommunikation beispielsweise zwischen Journalistin und Quelle hängen bleibt, wird der Nachrichtendienst sehr oft gar nicht wissen, dass es sich eben hier um geschützte Kommunikation handelt. Abgesehen davon ist ja bereits schon der Umstand, dass ein Journalist, eine Journalistin mit der Quelle kommuniziert, vom Quellenschutz umfasst. Also nur schon, dass diese Kommunikation stattfindet, darf den Behörden nicht zur Kenntnis gelangen. Verbunden mit diesen Grundrechten sind dann eben Verfahrensrechte, also ein Anspruch auf rechtliches Gehör und auf eine effektive Beschwerde. Voraussetzung ist, dass es für derartige Eingriffe eine genügende gesetzliche Grundlage gibt. Es muss Klarheit herrschen, welche Grundrechtseingriffe mit dem entsprechenden Programm verbunden sind. Die gesetzlichen Grundlagen müssen genügend bestimmt sein, so dass eben vorhersehbar ist, wie man von so einem Massenüberwachungsprogramm betroffen sein kann. Fehlt es an dieser Klarheit, Bestimmtheit und Vorhersehbarkeit, hat dies eine abschreckende Wirkung, einen Chilling-Effekt auf die Ausübung der Grundrechte über digitale Kanäle, und dieser Chilling-Effekt für sich ist bereits ein Eingriff in die Grundrechte, kann das Programm bereits grundrechtswidrig machen. Es gab zahlreiche Fragen, die aufgeworfen wurden in diesem Verfahren. Für uns war es eben sehr wesentlich zu wissen, ja, wie läuft das ab? Wie sind wir effektiv betroffen? Welche Provider betrifft das? Kann das wirklich effizient und zielgerichtet durchgeführt werden, wenn es eben ein Massenüberwachungsprogramm ist? Was ist überhaupt ein grenzüberschreitendes Signal? Speziell war dann noch, dass im Verlauf des Verfahrens auftauchte, also vom Nachrichtendienst und Kommando Cyber offengelegt wurde. Es gibt eine sogenannte Retrosuche, also nicht nur die Daten, die gerade hereinkommen, werden nach Stichworten durchsucht, sondern die werden noch etliche Monate aufbewahrt und unter Umständen nochmals durch den Suchfilter gejagt, wobei es nirgends eine gesetzliche Grundlage gibt für das. Sehr viele Fragen, sehr viele Behauptungen sind dann von den Behörden auch aufgestellt worden, wie super das alles funktioniere. Wir haben das in Frage gestellt und haben gesagt, liebes Bundesverwaltungsgericht, das ist sinngemäß, ihr könnt ja nicht einfach das übernehmen, was Kommando Cyber und Nachrichtendienst sagen. Wir erachten das auch alles für relevant. Das muss doch von ExpertInnen noch überprüft werden, wie das effektiv ist. Und hier hat sich eben die Heimlichkeit dieser ganzen Übung auch im Verfahren als großes Hindernis entpuppt. In vielen Aspekten sind dann überwiegende Geheimhaltungsinteressen geltend gemacht worden. Also wenn sich da der Nachrichtendienst wirklich in die Karten blicken lassen müsste, dass das eigentlich dann die Funk- und Kabelaufklärung gefährdet. Es ist auch nachrichtendienstlicher Quellenschutz geltend gemacht worden. In diesem Zusammenhang heißt das vor allem auch sogenannter technischer Quellenschutz. Also die Quelle ist hier nicht ein anderer Nachrichtendienst oder eine menschliche Quelle, sondern das technische Equipment. Und wie das Ganze aufgebaut wird, figuriert unter dem Begriff technischer Quellenschutz und sollte deshalb nicht offengelegt werden. Das führte dazu, dass es geheime Verfahrensakten gegeben hat. Sehr viele Eingaben wurden in zwei Versionen gemacht. Die eine wurde uns offengelegt, die andere kannte das nicht, kannte nur das Gericht. Dasselbe in Bezug auf Beilagen, die sehr oft mindestens teilweise geschwärzt waren. Eine Beizug von ExpertInnen ist nicht gemacht worden. Auch da haben wir noch hin und her gestritten und gesagt, das geht so nicht. Ein bisschen mehr ist uns dann irgendwann noch offengelegt worden. Aber sehr viele Details und Umstände, die das Bundesverwaltungsgericht nun kennt, haben wir als Beschwerdeführende nie zur Kenntnis nehmen können. Wie gesagt, am 19. November 25 hat das Bundesverwaltungsgericht dann entschieden und hat gesagt, die Funk- und Kabelaufklärung zumindest in der heutigen Form verstößt gegen die Grundrechte. Es hat konkrete Mängel festgestellt. Ich lese die jetzt nicht alle herunter. Die große Frage ist jetzt noch, können die behoben werden? Das Bundesgericht hat bemerkenswerterweise dann nicht einfach die eigentlich einzig richtige Konsequenz gezogen und gesagt, hört sofort auf mit der Funk- und Kabelaufklärung, sondern hat gesagt, der Gesetzgeber ist ja ohnehin daran, das Nachrichtendienstgesetz zu revidieren. Er bekommt jetzt 5 Jahre Zeit, diese Mängel zu beheben. Unsere Einschätzung ist, eine Reihe von Mängeln werden sich nicht beheben lassen. Also man kann die Aufsicht ausbauen. Aber ob das dann wirklich effektiv ist, ist fraglich. Rechtsmittel werden immer schwierig sein. Der Nachrichtendienst legt ja die gesammelten Daten in aller Regel nicht offen und weiß zu einem schönen Teil gar nicht, wessen Daten er eigentlich im Rahmen der Funk- und Kabelaufklärung bearbeitet. Wie der Geheimdienst bei so einem Massenüberwachungsprogramm gewährleisten können soll, dass nur erhebliche und richtige Daten bearbeitet werden, ist mir schleierhaft. Und vor allem wird es meines Erachtens auch nicht möglich sein, den journalistischen Quellenschutz und das Anwaltsgeheimnis effektiv zu gewährleisten. Also nur schon ich als Anwalt, ich werde mich ja jetzt nicht beim Kommando Cyber melden und sagen, hört mal, das sind meine Mailadressen und das sind die Mailadressen meiner Mandanten, filtert das bitte heraus und im Zusammenhang mit dem Journalismus und den Quellen geht das erst recht nicht. Aber immerhin, einige Mängel sind festgestellt, wir sind gespannt, wie das nun weitergeht. Es gibt noch weitere Bereiche, wo ich schon mit diesem Problem Transparenz versus Heimlichkeit konfrontiert gewesen bin. Ein Beispiel ist, wenn man versucht, Auskunft über die Daten zu erhalten, die der Nachrichtendienst über einen bearbeitet. Das ist in Artikel 63 fortfolgende des Nachrichtendienstgesetzes geregelt. Ich empfehle das mal zum Nachlesen. Es liest sich ziemlich kafkaesk. Es gibt einen Bereich, wo gesagt wird, das sind nicht wirklich nachrichtendienstliche Daten, mehr so unproblematische, vielleicht Verwaltungsdaten aus der Geschäftsverwaltung. Da richtet sich das Ganze nach Datenschutzgesetz. Aber dort, wo es dann wirklich spannend wird, wenn es nachrichtendienstliche Daten sind, ist ein spezielles Prozedere vorgesehen. Der Nachrichtendienst kann die Auskunft aufschieben. Also man kommt da nicht eine Einsicht in dem Fall, sondern die Mitteilung, es wird aufgeschoben. Das kann sein, weil überwiegende Interessen gegen die Einsicht bestehen. Ein vorgesehener Aufschubgrund ist aber auch, dass man gar nicht verzeichnet ist. Das ist deshalb vorgesehen, weil man sonst aus der Mitteilung über den Aufschub rückschließen könnte, dass man effektiv verzeichnet ist. Das will der Nachrichtendienst verständlicherweise nicht. Das ist das so vorgesehen. Das ist übrigens auch bei Daten der Bundespolizei ist das ähnlich geregelt. Also es ist nicht ganz außergewöhnlich. Das Prozedere ist dann, dass man vom EDÖP, vom Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten, verlangen kann, dass er für einen in diese Daten reinsieht. Und der schreibt dann zurück, das habe ich jetzt gemacht, und es ist dann eine vom Gesetz vorgesehene Standardantwort, die er einem gibt, die alle möglichen Varianten abdeckt. Und wenn da irgendetwas nicht in Ordnung gewesen wäre, dann hätte er empfohlen, den Nachrichtendienst das zu beheben. Die Rechtspraxis sagt, der Nachrichtendienst muss das dann auch entsprechend machen, aber effektiv Auskunft bekommt man so nicht. Auch nicht, wenn man noch den nächsten Schritt geht und das ganze Prozedere vom Bundesverwaltungsgericht wiederholen lässt. Und man hat so auch nicht die Gelegenheit, beispielsweise zu sagen, ja, aber dieser Eintrag ist falsch oder für diesen Eintrag gibt es gar keine zureichenden Grund, dass der überhaupt besteht. Es gibt dann noch weitere Probleme. Es kann natürlich, wenn ein Eintrag besteht, dann auch über längere Zeit gesagt werden, hier bestünde ein überwiegendes Interesse gegen die Offenlegung. Das kann wiederum Quellenschutz, nachrichtendienstlicher Quellenschutz sein. Das war Thema in diesen beiden hier erwähnten Urteilen. Das eine betraf eine Einzelperson, die hat sich vergeblich dagegen gewehrt vor Bundesverwaltungsgericht, dass ein Eintrag komplett nicht, also überhaupt nicht offengelegt worden ist. Das andere Urteil, das vom 11. April 24 betrifft, Public Eye, ist auch sehr interessant. Da werden sehr viele Details zur Datenauskunft, wie der Nachrichtendienst diese erteilen muss, abgehandelt. Das Ganze ist dann zurückgegangen an den Nachrichtendienst, und das Hin und Her, was die jetzt effektiv offenlegen müssen oder was sie auch allenfalls löschen müssen, ist nach wie vor im Gange. Dann ist eine interessante Frage auch, gibt es Möglichkeiten, Einsicht in die Daten der Funk- und Kabelaufklärung zu erhalten? Diese Daten sind, wenn sie einfach so durchfließen und es die allenfalls erste Treffer gibt, sind die nicht in den Informationssystemen nach Artikel 63 fortfolgende NDG drin. Die sind von diesem Prozedere auch nicht abgedeckt. Wir haben jetzt von der digitalen Gesellschaft einfach einmal solche Einsichtsgesuche beim Kommando Cyber gestellt. Nach langem Hin und Her sind wir immerhin so weit, dass das Kommando Cyber das jetzt inhaltlich behandelt oder überhaupt mal begriffen hat, was wir eigentlich wollen. Ist auch noch nicht geklärt. Ich sehe da ein großes Problem. Also wenn ich jetzt dieses Gesuch stellen würde, ich könnte beispielsweise meine Geschäftsmailadresse angeben. Und dann könnten die suchen, ob die das irgendwo finden. Ich habe aber noch viele andere Mailadressen. Es kann auch sein, dass ich gar nicht mit Klarnamen irgendwo unterwegs bin in der Kommunikation. Ich denke, in sehr vielen Fällen würde der Nachrichtendienst oder das Kommando Cyber, wenn da Daten von mir hängen geblieben sind in der Funk- und Kabelaufklärung, mir diese Auskunft gar nicht geben können, weil die gar nicht realisieren, dass das ich bin. Und alle Daten, die einfach nur durchrauschen, sind auch Teil der Überwachung. Da werden sie erst recht keine Auskunft geben können. Ein anderer Bereich, wo sich dieses Problem Transparenz versus Heimlichkeit auch stellt, ist, wenn man Einsicht in amtliche Dokumente nach dem Öffentlichkeitsprinzip verlangt. Dort gibt es Ausnahmen, wenn es die öffentliche Sicherheit der Schweiz beispielsweise betrifft, da muss grundsätzlich keine Auskunft erteilt werden. Es gibt auch noch weitere Ausnahmebestimmungen. Ich habe hier einen Fall erwähnt, da geht es um Dokumente im Zusammenhang mit der Beschaffung von GovWare, also Software, die dann eingesetzt wird, damit man einen Trojaner oder etwas derartiges im Rahmen eines Strafverfahrens auf ein Gerät pflanzen kann und so mithören kann, was über dieses Gerät läuft. Wäre ja sehr interessant, das zu wissen. Da hat das FedPol initial gesperrt, hat gesagt, ja, also da ging es um Beschaffung, da hat man sowieso keinen Anspruch auf Einsicht in die Dokumente nach dem Öffentlichkeitsprinzip. Und auch die öffentliche Sicherheit wurde da angeführt. Das Bundesverwaltungsgericht hat einige Einwände des FEDPOLs verworfen, hat gesagt, das Ganze geht jetzt zurück wieder ans FEDPOL, damit es dann allfällige weitere Gründe, die dem entgegenstehen, noch sorgfältig prüft und dann allenfalls Auskunft erteilt. Es ist ein Beispiel unter vielen. Es gibt auch andere Fälle, Kampfjet oder andere Software, wo schon versucht worden ist, solche Dokumente zu erlangen. Das ist regelmäßig sehr schwierig und sehr oft bekommt man die dann nicht, obwohl es ein großes Interesse eigentlich gibt von der Öffentlichkeit, darüber zu erfahren, eben beispielsweise bei der Kampfjet-Beschaffung oder auch bei GovWare. Was sind da die Kriterien oder wo kommt die Software überhaupt her? Da gibt es ja auch einige sehr fragwürdige Firmen, die hier entsprechende Dienste anbieten. Aber regelmäßig werden einem da Bedenken der öffentlichen Sicherheit entgegengehalten. Was interessant ist, wenn man im Gegensatz zu all dem, was ich bis jetzt erzählt habe, sich mal vor Augen führt, wie das in einem Strafprozess läuft. Der Strafprozess ist sehr genau geregelt. Und ein Strafprozess, also schon der Prozess selber, kann sehr in die Grundrechte eingreifen. Vielleicht sitzt man in Untersuchungshaft, die eigenen Geräte werden durchsucht, man ist vielleicht, das Telefon ist abgehört worden, man hat die Vorratsdaten beigezogen und geschaut, wo war man im letzten halben Jahr überall unterwegs und mit wem hat man kommuniziert und so weiter. Und weil es so ein tiefer Eingriff ist und am Schluss wird man womöglich verurteilt, sitzt im Gefängnis, ist es sehr klar geregelt, was man für Rechte hat. Und die Rechte sind praktisch 100% auch sichergestellt, dass man die wirklich durchsetzen kann. Es gibt einen Anspruch auf Akteneinsicht und das nicht nur für die Parteien, auch Dritte können Akten einsehen, wenn sie ein entsprechendes, überwiegendes Interesse haben. Das können beispielsweise Medien sein. Überwachungsmaßnahmen, also wenn das eigene Telefon beispielsweise überwacht wird, die sind natürlich zunächst auch geheim, das liegt in der Natur der Sache. Aber es wird immer nachträglich mitgeteilt, dass die stattgefunden haben und auch die Ergebnisse dieser Überwachung sieht man früher oder später. Es ist genau geregelt, ein Strafverfahren, das muss einmal eröffnet werden formell und irgendwann muss es auch einen klar definierten Abschluss finden. Es muss eingestellt werden oder abgeschlossen werden mit einem Strafbefehl oder mit der Staatsanwaltschaft oder mit einem Urteil des Gerichts. Und auch mit diesem Schlusspunkt hat man dann Gewähr, dass man wirklich weiß, was Sache ist, dass einem das vorgehalten wird, dass man sich da wehren kann und dass man bis dahin sicher alle Akten eingesehen hat einsehen können. Und es gibt auch einen Anspruch auf öffentliche Verhandlung. Dazu gehört auch, dass Medien, wenn sie von einem Entscheid Kenntnis haben, das kann beispielsweise auch ein Strafbefehl sein oder auch wir alle könnten das, dann kann man bei der entscheidenden Instanz herausverlangen diesen Entscheid und kommt so in Kenntnis dieses Entscheides. Die Idee ist, dass eben die Öffentlichkeit den Gang des Strafrechts und des Strafprozesses überprüfen kann, dass wir hier keine heimliche Kabinettsjustiz haben. Interessant ist, dass in diesem Bereich dann eben alles offen gelegt wird. Also Das FEDPOL will beispielsweise keine Informationen herausgeben zu GovWare. Wenn man aber einen konkreten Straffall hat, in dem die GovWare eingesetzt worden ist, dann ist das dort dokumentiert und man hat auch einige Hinweise darauf, wie das effektiv passiert ist, was da gemacht worden ist. Das gilt auch für viele andere Sachen. Also man weiß ungefähr die Abläufe, wie das geht dann mit der Telefonüberwachung, wie diese Daten gesammelt werden, wo die liegen. Beispielsweise auch, wenn es darum geht, dass Geräte von der Staatsanwaltschaft ausgewertet werden. Wenn die den Zugang nicht haben zu diesem Gerät, dann wird unter Umständen versucht, das zu knacken. Auch das sieht man dann früher oder später in den Strafverfahrensakten. Also über den Weg des konkreten Strafverfahrens bekommt man sehr viele Informationen, weil einem alles, was da eine Rolle gespielt hat, für das Verfahren nicht vorenthalten werden kann. Man muss ja auch überprüfen können, ist das mit der Überwachung, mit dem Staatstrojaner, mit dem Ausspielen der Daten aus dem Gerät etc., ist das alles rechtmäßig gelaufen? Sind diese Daten wirklich auf dem Gerät vorhanden gewesen etc.? Das muss man aufgrund der Verteidigungsrechte alles überprüfen und wenn etwas falsch gelaufen ist, auch rügen können. Deshalb wird einem grundsätzlich da alles offengelegt. Und ich habe dann immer wieder in nachrichtendienstlichen und teilweise auch anderen Verfahren geltend gemacht, ja, also so groß kann das Problem ja nicht sein. All diese Informationen beispielsweise über geheime Überwachungsmaßnahmen oder den Einsatz von Staatstrojanern erhält man via ein konkretes Strafverfahren. Die Beteiligten können das auch dann auch publik machen, wenn sie möchten. Das hat keine negativen Auswirkungen auf die Strafverfolgung gehabt. Deshalb ist es nicht einzusehen, weshalb jetzt in den anderen Bereichen, wo derart stark immer wieder überwiegende Geheimhaltungsinteressen geltend gemacht werden, dort dann effektiv ein Problem bestehen sollte. Fazit: Wir haben immer wieder Verfahren, wo die Ansprüche der Betroffenen auf Wahrung ihrer Grundrechte und auf die entsprechenden Verfahrensrechte kollidieren mit überwiegenden Geheimhaltungsinteressen, die von Behörden geltend gemacht werden. Beim Nachrichtendienst und bei Überwachung generell ist diese Mentalität der Heimlichkeit sehr tief verankert. Aber ich denke, es ist generell so, sehr oft möchten die Behörden nicht unbedingt von sich aus Auskunft geben darüber, wie sie funktionieren. Wenn die irgendetwas einwenden können dagegen, etwas offenzulegen, dann werden die dazu tendieren, das zu machen. Inwieweit dann effektiv ein überwiegendes Geheimhaltungsinteresse besteht, scheint mir sehr oft fraglich. Wenn man dann die Gerichtsentscheide liest, liest sich das öfters wahnsinnig pauschal. Das Problem ist dann auch, das Gericht überprüft das schon irgendwie, aber die Information, die geheim ist, bekommt man ja gerade nicht. Ist dann auch schwer einzuschätzen und schwer zu argumentieren, dass das überwiegende Geheimhaltungsinteresse da nicht besteht. Umgekehrt habe ich in einem Entscheid, den ich erwähnt habe, wo eine Privatperson ein Dokument nicht erhalten hat vom Nachrichtendienst, gelesen, ja, der könne ja gar nicht näher begründen, worin sein privates Interesse an die Einsicht in dieses Dokument besteht. Ja, Kunststück, wenn ich den Inhalt nicht kenne, habe ich ein bisschen Schwierigkeiten, ganz konkret zu argumentieren, was jetzt so essentiell daran ist, dass ich das die Einsicht bekomme. Aber allein das erhöht ja dann eben eigentlich das Interesse, dass ich Einsicht bekomme. Auf jeden Fall lohnt es sich aber meines Erachtens, Beschwerdeverfahren in diesem Bereich zu führen. Erwähnen möchte ich hier auch noch das weitere große Verfahren, das die digitale Gesellschaft führt, wo wir verlangen, dass die Vorratsdatenspeicherung, also dass die Provider alle Metadaten ein halbes Jahr einfach einmal speichern und der Staatsanwaltschaft auf Anfrage zur Verfügung stellen müssen, dass diese abgeschafft wird, wie es beispielsweise wie es insbesondere in der EU aufgrund von Urteilen des Europäischen Gerichtshofs der EU der Fall ist. Die haben gesagt, das ist eine anlasslose Massenüberwachung, geht so nicht. Wir haben das für die Schweiz auch angefochten. Dieses Verfahren ist am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hängig. Ein Ergebnis, das wir im Verlauf dieses Verfahrens erzielen konnten, früher weigerten sich alle Provider, einem Einsicht in diese gespeicherten Metadaten zu geben. Seither ist etabliert, dass sie diese Einsicht geben müssen. Da kann man ein Gesuch stellen. Ich kann hierfür den Datenauskunftsgenerator der digitalen Gesellschaft empfehlen, wo man das ganz einfach eingeben und so einen entsprechenden Auskunftsbrief, ein Gesuch generieren kann. Sehr wichtig ist eben auch das Öffentlichkeitsprinzip und generell die Medien, die das Ganze auch beleuchten, die immer wieder sehr wertvolle Arbeit leisten in diesem Zusammenhang. Und wichtig ist auch die politische Debatte, dass die effektiv geführt wird, insbesondere in den eidgenössischen Räten, aber auch sonst. Und hier wird es nun spannend. Wie geht das weiter? Wie gesagt, die Funk- und Kabelaufklärung ist jetzt nicht einfach abgestellt, sondern das Parlament hat Gelegenheit, in den nächsten 5 Jahren diese Mängel zu beheben. Und jetzt geht natürlich das Argumentieren und ein bisschen dem Ganzen einen Drall geben schon los. Unter anderem hat Balthasar Glättli hier eine Interpellation gemacht dazu, und in der Antwort beginnt der Bundesrat hier bereits schon abzuwiegeln und sagt, ja, ein bisschen müssen wir noch die Kontrollen ausbauen und dann kommt das mehr oder weniger schon gut. Ich empfehle, diese Antwort mal nachzulesen. Man sieht jetzt einfach absehbar die Debatte, die hier losgehen wird oder zum Teil schon losgegangen ist. Ja, mal schauen, was da am Ende steht des Ganzen und wie die Funk- und Kabelaufklärung dann ausschaut. Zum Schluss, einige Sachen habe ich hier noch in Links gepackt, kann man dann in den Folien nachlesen. Und dann stehe ich gerne zur Verfügung für Fragen.
Vielen, vielen herzlichen Dank, Viktor, für diesen Einblick und spannenden Vortrag. Wenn ihr Fragen habt, hat es da ein Mikrofon im Gang. Stellt euch da bitte hin und fragt. Wir haben gut 10 Minuten Zeit dafür. Ich sehe das so ein bisschen schlecht und schleiche mich da vor, ob da schon jemand steht. Nein. Viktor, ich habe eine Frage, die seit Jahren am Winterkongress und dann zu anderen Gegebenheiten hört man von diesen Strafverfahren, die dauern irgendwie Jahre und dann hängt das da in Straßburg. Warum geht das eigentlich so lange?
Also Straßburg hat offenbar sehr viele Fälle immer wieder und offenbar auch immer eine ganze Reihe von Fällen, die Überwachungen und Massenüberwachungsprogramme betrifft. Die sind eigentlich komplett unterdotiert vom Personal her. Wir haben ja damals, wann war das? 5 Jahre oder mehr her, wo wir die Beschwerde erhoben haben, auch verlangt, dass das beschleunigt verhandelt wird, unser Fall. Und dann habe ich ein interessantes Gespräch dann gehabt, also ein Gerichtsschreiber aus Straßburg hat sich bei mir gemeldet und gesagt, ja, er verstehe das schon, aber damals hatten sie noch die beiden ganz großen Fälle noch vor der großen Kammer hängig, Big Brother Watch und Zentrum für Redvisa, ja, zuerst kämen die und dann noch weitere, also die kommen da einfach nicht vorwärts. Aber ich staune jetzt auch, also oder sagen wir so, dass es so lange dauert, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Und das Unschöne ist halt, vom Zeitpunkt an, wo man mal Geld macht, das geht so nicht, bis man dann ein Urteil hat aus Straßburg, das geht, ja, das kann ein Jahrzehnt gehen.
Vielen Dank fürs Durchhalten auf alle Fälle. Da ist eine Frage im Raum.
Mein Name ist Michael Schmidt. Ich engagiere mich unter anderem für Grundrechte in der Stadt Zürich. Und meine Frage wäre, für wen lohnt es sich denn, so ein Auskunftsbegehren bei den verschiedenen Stellen einzureichen? Sind es vielleicht Personen, die sich spezifisch exponieren oder einfach jene, die neugierig sind, bezüglich den eigenen Datenspeicherung, oder bringt es da auch was für eure Arbeit, dass man euch dann die Antworten zur Verfügung stellt? Ja.
Danke für die Frage. Ich denke, es kommt ein bisschen darauf an, wo man fragt. Man kann ja auch bei Stadt- und Kantonspolizei Auskunftsbegehren stellen oder bei anderen Behörden. Das würde ich dann empfehlen, wenn man schon irgendwelche Berührungspunkte mit dieser Polizei gehabt hat. Das kann aber beispielsweise auch sein, dass man mal in einer Demo mitgelaufen ist und denkt, ja, es könnte sein, dass die da Bilder von mir angefertigt haben. Dann kann man sagen, ja, sucht doch mal auf euren Aufnahmen, ob ich da irgendwo drauf bin, teilt mir das mit und löscht das nachher bitte. Beim Nachrichtendienst ist meine Empfehlung, grundsätzlich Einsichtsgesuche zu stellen. Und vor allem dann, wenn man sich irgendwie auch exponiert, wenn man beispielsweise in gewissen NGOs tätig ist oder auch für die NGO selber, weil die Tendenz ist die, dass der Nachrichtendienst wahnsinnig viele Daten sammeln. Es gibt eigentlich ein Verbot, Daten im Zusammenhang mit der Ausübung politischer Grundrechte zu bearbeiten. Das hat aber noch nie wirklich funktioniert, in dem Sinne, dass dieses Verbot eingehalten worden wäre. Ein schönes Beispiel ist Public Eye, das habe ich auch noch in den Links drin. Die haben eine riesengroßen Fische, insbesondere weil sie jahrelang rund um das WEF in Davos herum das Public Eye in Davos organisiert haben, und globalisierungskritische Bewegung war lange sehr stark im Fokus der Nachrichtendienste. Also da gibt es eine Tendenz, dass man dann tatsächlich verzeichnet ist. Gleichzeitig denke ich, wenn der Nachrichtendienst hier wirklich immer wieder auch nachschauen und Auskunft geben muss, ist das, wie soll ich sagen, eigentlich eine sinnvollere Beschäftigung, als wenn er dauernd Daten sammelt.
Denial of Service beim Nachrichtendienst. Es gibt eine weitere Frage, bitte.
Ich würde gerne wissen, wie sehr geht ihr davon aus, dass jetzt politisch alles, was diese sogenannten Mängel sind bei der Kabelaufklärung, dass das jetzt politisch legiferiert wird, also legitimiert wird? Weil bei dem aktuellen politischen Klima sieht das ja so aus, dass man jetzt das, was das Gericht gerügt hat, dass man das eigentlich sozusagen möglich machen will auf dem politischen Gesetzgebungsweg.
Ja, diese Einschätzung teile ich natürlich. Wir gehen davon aus, dass man möglichst ein Ergebnis haben will, wo man dann sagen kann, diese Mängel sind behoben, aber dabei den Nachrichtendienst so wenig wie möglich einschränken oder zusätzlich einschränken möchte. Kommt hinzu, dass ja die generelle Stimmung oder die Mehrheitsverhältnisse generell im eidgenössischen Parlament genau in die andere Richtung gehen. Wir haben ja noch jetzt kürzlich die Botschaft gehabt für eine generelle Revision des Nachrichtendienstgesetzes. Da geht es um einen Ausbau des Ganzen, ganz kurz gesagt. Eine nächste Vorlage, der sich mit Cyberrisiken befasst, ist auch unterwegs. Und als Drittes kommt dann das mit der Funk- und Kabelaufklärung. Das Risiko ist sogar das, dass in gewissen Bereichen, anstatt dass man besser das einschränkt, was der Nachrichtendienst bei der Funk- und Kabelaufklärung machen kann, das sogar aufgrund der Mehrheitsverhältnisse so noch ausdehnt. Also mit entsprechenden Vorstößen ist sicher zu rechnen. Kommt hinzu, dass eben nach unserer Einschätzung sich eine Reihe von Mängeln gar nicht beheben lässt. Aber ich denke schon, also der Bundesrat betont ja, wie ernst er das Ganze nimmt, aber eben ernst in dem Sinne, dass er vor allem sich darum bemühen wird, absehbar, dass das besser aussieht. Also das wird dann wahrscheinlich im Wesentlichen Kulissenschieberei sein und nicht das, was wir unter einer effektiven Behebung der Mängel verstehen würden.
Vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum? Gerade nicht. Vielen Dank für alle diese Details. Viktor, wo kann ich mich denn informieren bis zum nächsten Winterkongress? Mir scheint, da ist einiges im Gange. Was kannst du empfehlen als Informationsquelle, wenn mich das Thema interessieren würde?
In erster Linie das Dossier, das wir haben auf der Webseite der digitalen Gesellschaft zur Kabelaufklärung. Dort haben wir im Übrigen auch die ganzen Rechtsschriften haben wir dort auch aufgelistet. Das ist also genau dokumentiert. Da werden wir auch weiterhin über die Entwicklungen, die es jetzt gibt, im Parlament laufend berichten.
Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Viktor Gerfi. Einen herzlichen Applaus.